Ja, um was geht's heute Morgen? kein Titel, das ist jetzt kein Fehler. Der Tim hat mich schon gefragt, ist das richtig, dass diese Folie vorne weg ist? Ich hatte keinen guten Titel für die Predigt, die jetzt kommt. Und wenn ihr mit aufpasst, dann könnt ihr mir hinterher vielleicht helfen, zu sagen, was der richtige Titel für diese Predigt gewesen wäre. Ich werde euch fragen am Ende, also nicht einschlafen, sondern am besten mit aufpassen. Genau, also es geht um ein Thema, was mich einfach seit langem umtreibt und das lässt nicht mehr los. Und das ist im Grunde genommen dieses Thema Gemeinde im weiteren Sinne. Ne? Von daher ist es heute auch eine Gemeindepredigt. Das passt auch gut zur Jahreshauptversammlung vom Missionsverein. Da dachte ich, das kann man machen. Genau. So, warte mal, jetzt muss ich gerade noch mal hier die Technik in Betrieb setzen. Dann hoffen wir mal, dass das funktioniert. So, die Grundlage. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann dürft ihr gerne Apostelgeschichte 2 Vers 37, Apostelgeschichte 2, 37, da ist ein Teil des Textes. Das ist jetzt nach der neuen Genfer Übersetzung, je nachdem, was ihr für eine Übersetzung habt, passt das mehr oder weniger, aber es soll das Gleiche drinstehen. Ich lese uns den Text mal vor und dann sage ich kurz was dazu, warum hier bestimmte Textpassagen hervorgehoben sind. Also, in der Apostelgeschichte im Kapitel 2 wird uns, das ist die Pfingstpredigt des Petrus, wo wir jetzt quasi drin sind, der Heilige Geist wurde ausgesandt. Das ist im Grunde genommen die erste neutestamentliche Predigt, die wir hier vor uns haben. Und wir lesen jetzt, wie die Zuhörer auf diese Predigt des Petrus reagiert haben. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwidert Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Also man könnte sagen, die haben auch richtig Gas gegeben da. Ja, da passiert richtig etwas. Wenn ihr jetzt auf diesen Text schaut, dann habe ich den so in zwei Teile untergliedert. Der obere Teil und der untere Teil. Wir schauen uns jetzt erstmal den oberen Teil ein bisschen genauer an, um was es da geht. Da sagt der Petrus, was tun, nachdem wir getroffen sind von dem, was er sagt, von dem Evangelium, von dem Wort Gottes, dass Gottes Sohn Jesus Christus gestorben ist am Kreuz und dass er auferstanden ist. Und dass es durch ihn möglich ist, Sündenvergebung zu erlangen. Das war bei den Juden ja völlig bekanntes Thema. Die hatten ihre jährlichen Opferriten, die hatten den Tempel. Aber dass es jetzt durch Jesus möglich ist, wieder mit Gott direkt in Verbindung zu kommen, das war eine neue Botschaft. Und die betraf zunächst mal jeden Einzelnen. Ich habe das mal unterstrichen hier. Ne? Kehrt um, erwidert Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesus Christus taufen. Jeder Einzelne. Ne? Also du und ich, wir waren persönlich betroffen. Petrus spricht jeden Einzelnen hier an, als einzelne Person. Und jeder Einzelne muss diese Entscheidung treffen, diesen Jesus als Herrn anzunehmen und sich taufen zu lassen. Das war jetzt hat nicht die Gruppe entschieden, sondern das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Und dann wird Gott euch eure Sünden vergeben, eben ganz die persönlichen Sünden, auch die wir in unserem Leben haben. Und jeder wird den Heiligen Geist bekommen. Da liegt die Betonung auf der einzelnen Person. Und ich habe mal versucht, das jetzt auf der nächsten Folie in ein Bild hineinzubekommen. Das ist im Grunde genommen unsere Sicht der Erlösung. Der Fokus liegt auf dem Individuum. Und dieser Blick eröffnet sich, wenn wir nur den ersten Teil von dem Bibeltext, den wir gerade gelesen haben, nehmen. Da steht der Einzelne im Fokus. Der muss etwas tun. Der wird angesprochen von Gott. Ja? da ist Umkehr, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Ja? Das ist eine ganz persönliche Entscheidung. In der Form, dass eine zerbrochene Beziehung zwischen mir und Gott wiederhergestellt wird durch Jesus Christus, durch das Kreuz, durch den Tod am Kreuz und die stellvertretende Sündenvergebung. Ja, das ist der Fokus auf das Individuum und das ist das, was wir heute auch sehr stark betonen, wenn wir das Evangelium weitergeben. Ne? Petra, du hast eben auch gebetet und das ist klassisch. Ne? Wir beten dafür, dass das Einzelne Gott erkennen, annehmen, ja, und diese Umkehr vollziehen. Und das ist auch ganz wichtig. Also ohne diesen Vorgang komme ich nicht zu Gott, komme ich nicht ins Reine, habe ich keine Sündenvergebung, keine Gemeinschaft mit diesem lebendigen Gott. Aber wir haben auch gesehen, es ist der erste Teil des Ganzen. Und das ist eigentlich der Teil, auf den wir einen sehr starken Fokus legen, vor allen Dingen auch in der sehr individualisierten Gesellschaft, in der wir leben. Alles ist auf dem Fokus, ich stehe im Mittelpunkt, es geht um mich. Und was macht das jetzt, wenn wir nur diesen einen Teil mal nehmen? Ne? Habt ihr da eine Idee? Ist es das Ganze? Also Betonung liegt auf dem Individuum, auf meiner persönlichen Versöhnung mit Gott und auf der persönlichen Beziehung mit Jesus, die dann beginnt. Und das ist auch wichtig, das können wir nicht weglassen, ohne Frage. Ne? Also es geht da, da unten, das sollte eigentlich noch nicht erscheinen, der Text, aber egal, könnt ihr ja mal belesen. Es geht darum, ich bin safe, ich bin errettet. Ja? Und wenn ich das aus dieser ganz stark individualisierten Sicht betrachte, dann komme ich natürlich sehr schnell ins Fragen, was bringt mir das Ganze eigentlich? Warum bin ich heute Morgen hier im Gottesdienst? Hilft mir das in meinem Leben? Was bringt mir der Gottesdienst? Eigentlich muss der Glaube dazu beitragen, mein Leben glücklicher und erfüllter zu machen. Das ist uns nicht immer so ganz so bewusst, weil wir sind natürlich alle Kinder unserer Zeit, ich, ihr. Es dreht sich sehr viel um uns selbst und dass unser Leben gelingt, dass es uns gut geht, dass wir schöne Dinge erleben und erst dann kommt im Grunde genommen die Frage nach dem Nächsten. Und oft hört die Lebensveränderung nach dem Übergabegebet so ein Stück auf, da ist ein Bruch. Ja, ihr kennt das vielleicht von großen Evangelisationsveranstaltungen, da wird oft aufgefordert oder eingeladen dazu, nach vorne zu kommen nach einem fesselnden Vortrag und zu sagen, wenn du mit Gott anfangen willst, jetzt ist die Gelegenheit, komm nach vorne. Und das ist gut, ja. Also ich will das überhaupt nicht in Frage stellen. Das hilft einem, eine Entscheidung festzumachen. Aber dann fängt die ganze Reise überhaupt erst an. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber ich glaube, wir dürfen damit nicht aufhören. Und wenn wir darauf so einen starken Fokus legen und nicht mehr dann, da kommen wir gleich dazu, das, was folgt, die Nachfolge und die Gemeinschaft, in der ich dann diesen Glauben leben kann, in die mich Gott hineinberuft, dann wird die Sache sehr schnell einseitig. Und ich glaube, wir können beobachten, dass das Resultat, wenn wir das zu stark, diesen ersten Schritt betonen, dass daraus ein sehr oberflächliches Christentum ohne nennenswerten Einfluss noch auf die Gesellschaft resultiert. Und ich glaube, das ist genau das, was wir beobachten in unserer Zeit. Und das treibt mich um. Das lässt mich manchmal verzweifeln, wenn ich sehe, dass im Grunde genommen in unserem Land oder in unserer Gesellschaft und ich glaube, man kann sagen, im Westen generell, der Einfluss des Christentums, des Glaubens massiv abnimmt. Und auch die Bedeutung der Gemeinden. Alles zerfällt so ein Stück weit. Ich weiß nicht, ob ihr diese Einschätzung teilt. Das ist so eine Abwärtsentwicklung und die bringt mich zum Wahnsinn, weil ich denke, dieser lebendige Gott, den wir eben noch angebetet haben, Majestät, König, Schöpfer, wie kann das passieren? Das geht doch nicht zusammen. Das treibt mich in den Wahnsinn, wenn ich das sehe. Und deshalb bin ich mich persönlich am Fragen, woran liegt das? Und was können wir ändern? Was möchte Gott ändern? Was möchte Gott uns klar machen, was wir ändern sollen, damit das Christsein einen Unterschied macht in unserem eigenen Leben, einen Unterschied in der Gesellschaft, einen Unterschied für die Menschen, die das von außen sehen und neugierig werden und sagen, wow, das überzeugt mich. Das ist für mich eine ganz große Frage. Also man spricht, wenn der Fokus so stark auf dem Individuellen liegt, auch vom Barcode-Christ sein. Ich habe hier mal einen Barcode auf so ein Post-it gemalt. Den kriegen wir angebabbelt nach unserem Übergabegebet. So, das hält jetzt wahrscheinlich nicht, ja, so einigermaßen. Und wenn ich jetzt am Ende meines Lebens quasi vor Gott stehe, dann hat er einen Barcode-Scanner und scannt hier meinen Barcode ein. Jawohl, du bist dabei. Ne? Du hast den Barcode, Beppel ist dran, alles ist gut. Aber die Frage ist das alles, was Glaube bedeutet? Bedeutet er, ich bin safe, ich bin gerettet? Und das war's dann? Und ich habe das ewige Leben sicher? Das ist eine große Frage. Und ich glaube, da gehört eben noch mehr dazu, so wie Gott sich das vorgestellt hat. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil des Textes. Da heißt es ja dann in Vers 39, denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde oder seiner Kirche, wird es manchmal übersetzt, oder man könnte auch einsetzen, zu seinem Volk berufen wird. Gott sieht den Einzelnen. Das sehen wir im Alten Testament schon. Ne? Ein Gott, der mich sieht, Hagar, Jahreslosung von letzten Jahr. Aber er gibt dem Abraham gleichzeitig die Verheißung, dass er ein großes Volk aus ihm machen wird. Bei Gott geht beides zusammen. Gott sieht den Einzelnen, aber er beruft jeden Einzelnen, der diese Entscheidung für ihn trifft, der die Umkehr im Leben vollzieht, immer in eine Gemeinschaft hinein. Immer in eine verbindliche Gemeinschaft, die wir Volk, Gemeinde, Kirche, wie auch immer nennen können. Und ohne dass das geschieht und wir uns darauf einlassen, glaube ich, ist die ganze Geschichte nur halb. Und dann wird sie oberflächlich und wird auch so ein Stück wirkungslos, wie das Salz, was man nicht mehr zum Salzen, zum Würzen nehmen kann, zum haltbar machen kann. Und ich glaube, das ist Teil unseres Problems, was wir heute haben, dass wir nicht mehr Gemeinde so leben und Nachfolge und Gemeinschaft, wie es eigentlich von Gott geplant ist. Ich sage mal, zur Zeit Jesu war die Gesellschaftsordnung oder das Gesellschaftssystem eigentlich ein anderes. Das sehen wir auch heute noch im Orient. Die Familie stand im Mittelpunkt. Also das Individuum trat zurück. Wenn es um die Familienehre ging, alle Dinge wurden in der Familie besprochen. Und man hat sich eingeordnet und untergeordnet in dieser Familie. Man war Teil der Familie, aber die Familie war das größere Ganze und es hatte Priorität. Das hat sich bei uns geändert in unserer Zeit. Heute hat nicht die Familie Priorität, sondern die Entscheidung des Einzelnen. Ne? Also wenn die Kinder groß sind, dann gehen die und machen ihr Ding. Und es ist einfach ein ganz anderes Konzept. Das Individuum hat die Priorität und dann kommt die Familie, in die ich hineingeboren bin. Und ich sage mal, beides hat was für und gegen sich. Ne? Also wenn die Familie Priorität hat, dann bringt es natürlich auch Probleme mit sich. Ne? Also das heißt nicht, dass es immer so alles so glatt ging und streitlos und dass es das komplette Idealmodell wäre, genauso wie das Umgekehrte. Wenn nur noch ich im Mittelpunkt stehe und die Familie nicht mehr, dann führt das natürlich auch zu einer Reihe von Herausforderungen. Ne? Und die sehen wir auch zum Beispiel in der Gesellschaft, weil wir ganz viel institutionalisiert haben, ne? Altenpflege oder wenn Leute krank sind und so, dafür gibt es Krankenhäuser, Pflegeheime. Früher ist das in der Familie passiert. Und ich frage mich manchmal, wie lange wir das noch finanzieren können. Ne? Da stoßen wir dann an Grenzen. Das hat eben was mit der Individualisierung auch zu tun. Aber das heißt nicht, dass das Individuum wertlos wäre oder dass dieses Gesellschaftskonzept jetzt völlig zu verwerfen wäre. Aber ich glaube, was wir zur Kenntnis nehmen müssen, ist, dass Gottes Idee ganz klar das Familienprinzip ist. Gott beruft in eine Familie hinein, in Gottes Familie. Wir wechseln die Familie. Deshalb war Jesus auch so radikal und hat gesagt, wer nicht seinen Vater und Mutter verlässt und mir nachfolgt, der kann nicht mal Nachfolger sein. Ja? Da merkt man, mit der Entscheidung für Jesus ändern sich Prioritäten. Für die Jünger damals und für die Leute, die in der Zeit gelegt haben, die ganze griechisch-römische Welt war so, hatte die Familie den höchsten Stellenwert. Und wenn jetzt einer sagt, du bist jetzt nicht mehr für deine Familie zuständig, du folgst mir nach, ne, als Jesus, als dem Lehrer, dem Rabbi, dann war das ein gravierender Eingriff in die Familie. Ne? Und wir sehen das bei der Berufung vom Simon zum Beispiel, der hat die Fischernetze einfach liegen lassen und hat seinen Vater stehen lassen und ist Jesus nachgefolgt. Ne? War ein sehr radikaler Schritt, aber der macht deutlich, dass Gott in eine neue Familie hineinberuft. Wenn wir den Text weiterlesen, also hier lesen wir dann zu seiner Gemeinde, da kommt nochmal, lasst euch retten. Ne, da steht nicht, lasst dich retten, sondern lasst euch retten. Wir sind gemeinsam hineinberufen in etwas Neues. Und die Gemeinde wuchs, die Gemeinschaft. Ne? Die sind nicht einzeln dann weitergelaufen und haben ihr Leben weitergelebt, sondern die haben sich der Gemeinde angeschlossen damals. Da war eine Veränderung zu sehen. Und wenn wir in unserem Text über Vers 41 weiter hinaus lesen, dann merken wir, was das bedeutet hat. Da steht nämlich dann, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Wow, was ist da passiert? Ja, die haben Jesus angenommen, sind umgekehrt und haben sich dieser Gemeinschaft angeschlossen in einer sehr, sehr radikalen Art und Weise. Wenn ich das so lese, machen mir manche Textpassagen ein bisschen Angst, wo ich denke, wow, will ich das überhaupt? Ja, aber man wächst ja mit seinen Herausforderungen, hoffe ich. Ja, aber wir sehen, was da passiert ist, in welche Richtung das ging. Die haben nicht individuell weitergelebt, jeder macht sein Ding, sondern genau das Gegenteil. Und das ist das, wie Gott es vorgesehen hat, wie er handeln will mit uns. Und wir sehen das nochmal hier in einem modifizierten Bild. Das ist eigentlich die neutestamentliche Sicht der Erlösung. Der Fokus ist eben auch auf der Gemeinschaft. Das ist nicht nur die eine Hälfte. Wir haben diese zerbrochene Beziehung, die muss heil werden. Und das ist eine persönliche Entscheidung. Die muss jeder für sich treffen. Jesus als seinen Herrn im Leben anzunehmen, kann nur ich. Ich muss ganze Sachen mit Gott machen. Und muss darauf vertrauen, dass Gottes Opfer, all meine Schuld, alles das, was mich von Gott trennt, all das, was mich auch in meinem Leben festhält, wo ich nicht wirklich weiterkomme, das ist eine persönliche Sache. Aber sie führt mich dann in die Familie Gottes hinein. Das ist meine neue Gruppe. Und dadurch, dass, wenn mir meine Schuld vergeben ist, ich selbst heil werde und damit auch meine Beziehungen heil werden können, bin ich auch zu einer deutlich intensiveren, heileren Gemeinschaft in der Lage. Und das ist das, was wir bei den ersten Christen tatsächlich sehen. Das hat auch da nicht immer reibungslos funktioniert. Und ich finde es wunderbar, dass die Bibel keine idealen Skizze da macht. Wenn wir die Korintherbrief lesen, ne, da hat es ordentlich gerumst. Und der Paulus hat da einige Ermahnungen schreiben müssen, eben weil auch die Korinther ein Stück individuell weitergemacht haben. Jeder hat dann noch sein Ding gemacht, weitergemacht und hat gedacht, naja gut, jetzt habe ich zwar Jesus im Leben und gehöre irgendwie in die Gemeinschaft hinein, aber ich kann trotzdem noch das weiterleben, was ich so bisher gemacht habe. Und da sagt Paulus ganz klar, nee, das geht nicht mehr. Dein Leben muss sich verändern. Ja? Und Leben verändern und Nachfolge, glaube ich, das sind, wenn wir das alleine versuchen, auf ziemlich verlorenem Pfosten. Das wird nicht funktionieren. Wir brauchen die anderen dazu. Wir brauchen die Gemeinschaft. Ja. Und hier sehen wir das nochmal ein bisschen zusammengefasst. Der erste Teil ist die persönliche Seite und dann kommt dieser zweite Teil, der wesentlich dazugehört. Ich werde Mitglied in der Familie Gottes, in Gottes Volk, wie es im Alten Testament spricht er oft von Volk. Paulus benutzt auch das Bild der Familie. Es ist dann ein gemeinsames Wachsen in der Nachfolge. Also wir sind ein soziales Wesen, wir brauchen einander. Wir brauchen Ermahnung, Ermutigung, die Gaben der anderen. Es kann nicht jeder alles gleich gut. Das funktioniert, wenn wir gemeinsam leben, viel, viel besser. Und das weiß Gott. Ja, wir sind als Menschen so gemacht. Es ist Gottes Design. Wir sind soziale Wesen. Und das spiegelt sich auch dort wieder. Ergänzung in Vielfalt hilft, Fehlentwicklung und Mangel zu vermeiden. Wir haben ein schönes Beispiel. Unsere jüngste Tochter, die wohnt in der christlichen WG in Wiesbaden. Und als die angefangen haben, kamen die alle von der Bibelschule in Bad Gandersheim und waren richtig voller Elan und haben gesagt, wir fangen was ganz Neues an, wir bauen Hausgemeinde. Wir erreichen Menschen, indem wir sie dann dort einladen können. Die wohnen in einem großen alten Mietshaus, da sind eine Menge Parteien. Da knüpfen wir Kontakte, laden die ein und dann klappt das richtig. Und dann haben die, nach einem Jahr war der Erste, der eigentlich die größte Vision dafür hatte, war schon wieder raus, weil es nämlich schwierig wurde. Der hatte dann, die Eltern haben das nicht so richtig unterstützt und der ist dann richtig in Gewissensnöte gekommen und der hat sich dann schon verabschiedet. Und man muss sagen, jetzt nach einigen Jahren, dieses Hauskreis- oder Hausgemeindeprojekt ist ein Stück weit gescheitert. Ein bisschen desillusioniert sind die jungen Leute, die noch da sind. Ne? Ungefähr, was sind 2 oder 3 von 6? Chris, weiß gar nicht. 2 sind noch da, ne? Genau. Und wir haben die ja so ein bisschen begleitet und haben das auch von außen gesehen. Und einer der Punkte, meine Frau hat da eine sehr gute Beobachtungsgabe, der fallen die Dinge immer sehr gut auf, war aus unserer Sicht, dass das, die waren zu homogen, die waren alle im gleichen Alter, die kamen alle von der Bibelschule, die waren alle in der gleichen Lebenssituation. Und das funktioniert nicht richtig gut. Da fehlen Leute mit Lebenserfahrung, da fehlen Leute, die vielleicht schon im Beruf waren, was ja dann etwas verändert im Leben, einem reifer macht auch ein Stück weit. Wenn wir alle gleich alt sind in der gleichen Lebenssituation und sollen Gemeinde bauen, dann glaube ich, wird es nichts. Wir brauchen die Vielfalt, die heute Morgen hier vor mir sitzt. Ja, Leute unterschiedlichsten Alters, einen noch in der Ausbildung, die anderen schon in der Rente, mit unterschiedlichsten Lebenserfahrungen, unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen. Wir brauchen einander. Erst dann wird es reich und erst dann haben wir alles drin, was wir brauchen, damit Gott mit uns arbeiten kann. Das ist so ein schönes Beispiel. Ich glaube, Christsein lässt sich nicht leben ohne so etwas. Und deshalb ist es so wichtig, Gemeinden zu haben. Und Gemeinden helfen uns auch, Grenzen im sozialen Umfeld zu überwinden. Wenn wir mal so gucken, heute Morgen sind nicht alle da, aber wir haben Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen, aus unterschiedlichsten Ländern, mit unterschiedlichsten Hautfarben. Das ist toll. Wir haben im Grunde genommen so ein bisschen was von der ganzen Welt, vielleicht nicht ganz, jetzt ein bisschen übertrieben, aber und jeder bringt seinen Teil, seine Sicht mit ein und das ist wichtig. Jeder korrigiert den anderen. Nur so können wir vermeiden, dass wir einseitig werden. Und wir sehen immer wieder, wie sehr das auch zum Beispiel unsere Gesellschaft eigentlich braucht, wie schnell man ablehnend gegenüber dem Fremden ist, weil man ihn nicht kennt. Ja? Und deshalb ist es so wichtig, zusammen zu leben, den anderen kennenzulernen, der zunächst mal andersartig ist und plötzlich zu erkennen, das ist ein Mensch wie du und ich und der ist von Gott geliebt. Und er bringt seine ganz eigenen wertvollen Dinge mit ein. Das haben wir in der Gemeinde. Und wenn wir das mit hinausbringen können in die Gesellschaft, dann glaube ich, tragen wir einen wesentlichen Beitrag zum sozialen Frieden und zum einander annehmen weiter. Auch dort ist Gemeinde wichtig. Und auch dort beginnt, merken wir schon, der soziale Einfluss auf die Gesellschaft. Das, was wir hier leben, hat eine Ausstrahlung nach außen. Das nehmen wir mit in unseren Alltag. Und mir wäre es wichtig, dass wir weiter daran arbeiten, weil ich glaube, das Wohl und Wehe der Gemeinden bei uns im Westen hängt damit zusammen. Da kommen wir gleich nochmal drauf, weil ich noch ein Beispiel habe, ob uns das gelingt oder nicht. Mit Gottes Hilfe. Genau, die haben auch konsequent gehandelt und die Gemeinde hat auch das Leiden nicht vermieden. Wenn es mal nicht so gut in der Gemeinde lief, wenn Konflikte da waren, dann haben die Leute nicht gleich die Gemeinde verlassen, sondern haben gesagt, mit Gottes Hilfe überwinden wir Konflikte, mit Gottes Hilfe überwinden wir Anfechtungen, weil Anfechtungen uns reifer machen. Wenn wir wachsen wollen als Christen, wird es nicht gehen, wenn wir immer den bequemsten Weg als Christen leben. Das wird nicht funktionieren, das wird abwärts gehen, weil so wird der Mensch nicht geformt. Und das lesen wir eben auch in der Bibel. Ja. Ich möchte uns gerne nochmal ein kleines Beispiel bringen. Also genau, was kommt da noch? Genau, das Resultat ist ein Christentum mit Tiefgang, mit einer praktischen Seite und einem gewaltigen sozialen Effekt. Und genau das sehen wir nämlich in der Urgemeinde und in den ersten 300 Jahren der Christen im Römischen Reich. Und darauf will ich gleich noch mal ein bisschen eingehen. Muss trotzdem die Uhr im Blick behalten. Genau. Geht es jetzt noch mal weiter hier? Genau. In Johannes 13, Vers 35 sagt Jesus: An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist das wirksamste Zeugnis, was wir nach draußen sein können, indem wir gemeinsam leben in großer Vielfalt, aber mit dem einen Herrn. Habe mich immer gefragt, was hat dieses Christentum die ersten 300 Jahre so erfolgreich gemacht? Ja, die sind gestartet in Judäa, irgendeiner kleinen östlichen Provinz im Römischen Reich, und irgendwann nach 300 Jahren wird unter Konstantin dann das Christentum zur quasi Staatsreligion im Römischen Reich. Was ist denn dazwischen eigentlich passiert? Du darfst mich gerne korrigieren, Gerrit, wenn ich hier Blödsinn erzähle. Wie haben diese Christen in dieser Zeit eigentlich ihren Glauben gelebt, dass so ein großer Effekt eingetreten ist? Und ich will das gerade mal ein bisschen belegen, damit wir uns da ein Bild machen. Es gibt ein Zitat von Tertullian, das ist einer der ersten Kirchenväter. Ungefähr 200 nach Christi hat er dieses Zitat hier, oder hat das geschrieben. Da schreibt er an die Bürger des Römischen Reiches: Tag für Tag stöhnt ihr über die immer größer werdende Zahl der Christen. Euer ständiger Schrei ist, dass euer Staat von uns heimgesucht wird, dass Christen in euren Ländereien, euren Lagern, euren Häuserblocks sind. Ihr beklagt es als ein Unglück, dass Menschen jeden Alters, kurzum jeder Rang von euch, zu uns übergeht. Wir haben euch nur die Tempel gelassen. Wow. Wie ist das passiert? Was war da? Was war da anders? Wie heute vielleicht? Also wie heute im Westen. Also ich höre immer wieder, auf der südlichen Erdhalbkugel sieht es anders aus. Aber hier in unserem Land oder in Europa oder in Amerika können wir das auch ganz stark beobachten, dass da ganz viel irgendwie zusammenbricht. Und ich habe zwei Beispiele für euch. Das erste ist ein Bericht von einem bekehrten Schauspieler, auch zweites Jahrhundert nach Christi. Da hatte sich Karthago, war eine ganz große Stadt in Nordafrika, und da gab es auch tatsächlich eine große Gemeinde von Christen zu dieser Zeit schon. Und in der kleinen Vorstadt, Thune hieß die, hatte sich ein Schauspieler bekehrt zu Christus. Und Schauspiel zu dieser Zeit war eine heftige Angelegenheit. Also da ging es nicht so gesittet zu auf der Bühne, sondern die haben da richtig heftige Stücke aufgeführt. Da war Immoralität, also Moral hatte gar keine Rolle gespielt auf der Bühne, da war alles möglich. So wie heute manchmal vielleicht ein bisschen bei modernen Inszenierungen, sehen wir das ab und an mal. Und da war die Frage dann: Verträgt sich denn dieser Beruf dieses Schauspielers auf der Bühne, wenn der sowas darstellt, mit dem christlichen Glauben? Und die Antwort war ganz klar nein. Bedeutet aber, dass dieser Schauspieler, von dem da berichtet wird, wir nennen den mal Markus, der Name wurde nicht wirklich überliefert, sondern nur die Begebenheit, seinen Beruf nicht weiter ausüben konnte. Der musste aber von irgendwas leben, also hat er eine Schauspielschule gegründet. Da musste er nicht mehr selber spielen, aber er hat andere ausgebildet. Und dann hat der Pastor dieser Vorstadtgemeinde oder der Gemeindeleiter der Christen hat dann den Cyprian von Karthago, das war dann der Leiter der großen Gemeinde in Karthago, angeschrieben, hat gesagt: Wie gehe ich denn jetzt damit um? Kann der denn jetzt eine Schauspielschule da gründen, wenn er das lehrt, was er selber nicht mehr ausführen kann auf der Bühne, ne? Was nicht zum Glauben passt? Und dann schrieb der Cyprian ziemlich klar zurück: Nee, das kann er nicht. Also die haben das ganze Thema Schauspiel in der Art und Weise, wie das damals eben war, sehr kritisch gesehen, haben gesagt: Nee, wenn er selber nicht mehr spielen kann, dann kann er, das ist inkonsequent, wenn er dann andere dazu anleitet und ausbildet. Aber wenn der jetzt seine Schauspielschule nicht mehr weiterführen kann, dann unterstützt ihr ihn bitte als Gemeinde, damit er Essen hat, damit seine Familie mit Nahrungsmitteln versorgt wird. Ihr als Gemeinschaft seid dafür zuständig. Wenn Christen anfangen, konsequent zu leben und ihren Beruf, ihren Lebensunterhalt, ihre Lebensgrundlage zu verlieren, dann fangen wir das als Gemeinschaft auf. Und wenn euer Geld nicht reicht, meldet uns bei uns, dann unterstützen wir euch. Da dachte ich, wow, das ist eine ganz schöne Ansage, das ist eine ganz schöne Hausnummer. Aber wir sehen etwas daran, wie radikal und konsequent die damals das Christsein gelebt haben. Und das hat die Menschen, die es von außen gesehen haben, überzeugt und ins Nachdenken gebracht. Anderes Beispiel ist Christen im Gefängnis. Christen wurden verfolgt in den ersten 3 Jahrhunderten, immer mal wieder mehr, mal weniger, auch regional ein bisschen unterschiedlich. Und es sind neben denen, die dann in der Arena den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurden, sind auch viele im Gefängnis gelandet. Und die Gefängnisse damals waren nicht so wie heute, ne? Dass wir einen beheizten Bau haben, wo es auch noch eine Bibliothek gibt und vielleicht noch einen Fitnessraum oder so etwas, was trotzdem immer noch schwierig genug ist. Also ich möchte jetzt nicht in so einem Gefängnis sein, aber die Gefängnisse damals waren häufig entweder irgendwo Kellerverliese oder sogar nur ein Loch in der Erde. Und die Römer haben nicht im Traum daran gedacht, die Gefängnisinsassen zu ernähren. Ja, die waren ja im Gefängnis, weil sie was verbrochen hatten. Die wollen wir nicht noch durchschleppen irgendwie. Und so waren die Gefängnisinsassen darauf angewiesen, dass ihre Familien sie versorgen. Ja, die haben denen täglich Essen gebracht. Und da war es auch so, dass die Gemeinde in einer unheimlich intensiven und vorbildlichen Art und Weise die ganzen Christen versorgt hat, die wegen ihres Glaubens im Gefängnis waren. Das war Teil der gemeinschaftlichen Aufgabe. Man hat sich gegenseitig unterstützt. Und man ist sogar noch weitergegangen. Irgendeiner hat sich mal beschwert und sagte, die verpflegen ja sogar noch die, die nicht zu ihnen gehören, ja, die Armen, und unterstützen die. Und das war etwas, was einen sehr großen Eindruck auf die Menschen damals gemacht hat, die ja in der Kultur gelebt haben, wo es ganz viele Götter gab, wo es gar nicht so einfach war, sich für die Richtigen zu entscheiden. Die haben gesehen, da sind Leute, die leben das, was sie glauben. Und das ist eben das, was wir in der Apostelgeschichte 2, Vers 46 lesen. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Das war Teil dessen, was den entscheidenden Unterschied damals gemacht hat. Und ein bekannter Historiker, Sir Friedrich Miller, hat geschrieben, die Ausbreitung des Christentums muss in der Tat als die wichtigste Entwicklung angesehen werden, die in der Zeit von der Herrschaft des Augustus bis zum Tod Konstantins stattfand. Das war also, Augustus wurde 31 vor Christus, kam der an die Macht, und Konstantin ist im Jahr 337 nach Christus gestorben. Also ja, man liest es auch immer mal wieder, das ist nicht ganz neu, das erstaunt selbst die Historiker, dass das möglich war. Und ich denke, die Zukunft des Christseins in unseren Städten, in unseren Ländern, in dieser Welt, könnte man vielleicht sagen, hängt ganz eng damit zusammen, wie intensiv wir es schaffen und uns darauf einlassen, Gemeinde zu leben. Ja, das war eigentlich mein Punkt, den ich hier deutlich machen wollte. Der Autor, habe ich jetzt den Namen nicht dazu geschrieben, den habe ich auch vergessen. Also ein Autor, der die Christen in den ersten 3 Jahrhunderten in einem Buch analysiert hat, der schreibt, kein biblisches Bild der Versöhnung hat ein größeres Potenzial, in unserer beziehungsgestörten Kultur Anklang zu finden, als die gute Nachricht, dass wir durch den Tod Jesu am Kreuz mit Gott und unseren Mitmenschen versöhnt werden können und damit wieder echte Gemeinschaft möglich wird. Und das wünsche ich uns, und deshalb möchte ich gerne noch mit dem Ende des Textes aus der Apostelgeschichte 2 abschließen. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Ich glaube, dass Evangelisation automatisch passiert, wenn wir diese Gemeinschaft und Gemeinde inklusiv leben, also nicht exklusiv, nicht abgeschottet für uns, unser Klüppchen, sondern eine Gemeinschaft, die mit Jesus offen ist für alle anderen und das glaubhaft leben. Und das ist mein großes Gebet, dass wir das schaffen, dass wir da weiterkommen auf diesem Weg. Ist die Gemeinde tot? Nein, ihr Herr lebt, Jesus Christus, sie lebt und sie ist die Hoffnung der Welt. Lasst uns für eine lebendige Gemeinde beten und sei ein Teil der Gemeinschaft. Amen. Herr Jesus, ich glaube, wir haben in unserer Zeit und in unserer Kultur ein Stück weit verlernt, uns auf diese Gemeinschaft einzulassen, Teil deines Volkes zu sein, indem du mittendrin bist, aber indem du auch unser Leben veränderst. Und Herr, mir ist klar, dass das einen richtigen Impact, dass das etwas bedeutet für unser Leben, dass es auch eine Herausforderung ist, ein Risiko. Und dennoch glaube ich, wenn wir eine Gemeinde sein wollen, die Salz und Licht für diese Erde ist, ja, dann müssen sich unsere Gemeinden ein Stück weit verändern. Dann können wir den Glauben nicht nur als etwas persönlich, als persönliche Erlösung, als persönliches Heilwerden, als persönliche Gemeinschaft mit dir sehen und erleben, was sie auch ist, aber eben nicht nur, sondern dann bedeutet sie auch, dass wir den Nächsten in den Blick nehmen. Dass wir Familie Gottes werden, die weit über die Gemeindegrenzen hinaus ausstrahlt, weil unsere Leben das ausdrücken. Herr, und ich wünsche mir, dass du uns Stück für Stück auf diesem Prozess der Nachfolge und der Jüngerschaft und des praktischen Ausprobierens begleitest. Herr, dass du uns mutig machst, dass du unsere Herzen öffnest und uns diese Begeisterung schenkst, die dazu führt. Herr, ohne dich sind wir verloren, aber mit dir ist alles möglich. Wir preisen und wir loben dich und wir möchten ein Leben leben, das dich ehrt und Menschen mit deinem Evangelium erreicht. Amen.